Guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2016. Die Konferenz wird wie immer live im Internet übertragen und auch ins Englische übersetzt. Ich bitte Sie auch, Ihre Handys auf stumm zu schalten und während der Pressekonferenz ohne Blitz zu fotografieren. Herr Käser wird Ihnen zunächst einen Überblick geben über die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2016 und auch auf die gestern angekündigte Akquisition eingehen. Alle relevanten Dokumente hatten wir Ihnen ja bereits gestern Abend zukommen lassen. Danach stehen Ihnen Herr Käser und unser Finanzvorstand Herr Thomas für Ihre Fragen zur Verfügung. Spätestens um 8.15 Uhr müssen wir die Pressekonferenz hier beenden, da beide Herren im Anschluss die Telefonkonferenz mit Analysten machen werden. Und um 10 Uhr beginnt dann unsere Hauptversammlung. Sie sind eingeladen, die Hauptversammlung nachher im Medienarbeitsraum zu verfolgen oder auch auf der Journalistenbühne. Und die Analystenkonferenz wird natürlich ebenfalls in den Medienarbeitsraum übertragen. Auch noch der Hinweis, dass während der Hauptversammlung im Saal weder Bild- noch Tonaufnahmen zulässig sind. Und damit übergebe ich an Herrn Käser.
Vielen Dank, Herr Heimbach, meine sehr geehrten Damen und Herren. Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016. Vielen Dank, dass Sie auch so zahlreich und vor allem so zu früher Stunde in die Olympiahalle gekommen sind. Bevor ich auf die Kennzahlen des ersten Quartals eingehe, würde ich Sie gerne auch noch einmal über die Akquisition des amerikanischen Simulationssoftwareunternehmens CD Adapco informieren, über die wir gestern ja schon ausführlich auch berichtet haben. Sie erinnern sich, dass wir vielleicht im Rahmen unseres Unternehmenskonzepts 2020 uns doch sehr spezifiziert vorgenommen haben, Siemens zu einem führenden, zu einem leistungsfähigen digitalen Industrieunternehmen zu machen, das im Gesamtsystem der Elektrifizierung, der Automatisierung und dann eben an der Spitze der Digitalisierung globale Maßstäbe setzt. Wir nannten das damals EAD, Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung, ist ein Gesamtsystem, das niemand in der Branche so zusammenstellen kann, wie unser Unternehmen das kann. Und da ist es nur geradezu logisch, dass die CD Adapco ganz genau in diese Strategie passt. Wir investieren sehr zielgerichtet, sehr fokussiert in das System EAD. Und dazu zählt insbesondere die sogenannte vertikale Software. Also eine Software, die ganz speziell auf bestimmte Branchen zugeschnitten ist und auch spezifische Erfordernisse unserer Kunden damit abdeckt. Wir haben bereits 2007 und damit ziemlich früh damit angefangen, als Industriesoftwareunternehmen tätig zu werden. Wir haben die damalige Unigraphics übernommen, die sich im Wesentlichen auf das dreidimensionale Design spezialisiert hatte. 2012 dann verstärkten wir uns mit der belgischen Firma LMS, die sich auf Simulationssoftware konzentrierte. Und 2016, das Closing ist im Übrigen für das zweite Halbjahr des Geschäftsjahres geplant, kommt eben nun diese CD Adapco hinzu. Das Unternehmen ist eine im privater Besitz befindliche US-amerikanische Simulationsfirma, die sich insbesondere in einem sehr starken Wachstumsmarkt der Industriesoftware, also dem sogenannten Internet of Things, mit ihren Produkten und Lösungen exzellent aufstellt. Die Namen der Kunden lesen sich, wie man so schön sagt, das Who is Who in der Automobilindustrie. 50% des Geschäftes sind auch in der Automobilindustrie, aber wir decken natürlich damit auch die Energie, die Luft- und Raumfahrt und insbesondere auch die Schifffahrtsbranche damit ab. Die CD Adapco ist führend in dem, was man neuhochdeutsch Computational Fluid Dynamics nennt, also eine Software, die Strömungen simuliert, die Strömungen analysiert und letztlich damit auch die Luftströme entlang zum Beispiel von Flugzeugflügeln oder Automobilkarossieren misst und daraus auch eine Optimierung der Konstruktion und letztlich damit des Designs und der Entwicklung vorantreibt. Und meine Damen und Herren, es ist logisch, damit entfallen aufwendige, große Tests. Und man spricht damit auch von der Möglichkeit des sogenannten nicht zerstörenden Testens, der Non-Destructive Testings. Man spart eine ganze Menge Geld und heutzutage noch viel wichtiger, Man spart vor allem Zeit, nämlich bis zu 35% der Entwicklungszeiten können verkürzt werden. Und für die Fertigungsindustrie ist heute Zeit im Grunde der mit Abstand kritischste Faktor. Wir nennen das dann in der Industriesprache Time to Market oder Markteintrittszeit. Wenn wir sehen, was unsere digitale Factory bereits als, was wir glauben, einzigartiges Angebot für Kunden in Schlüsselindustrien hatte, wie zum Beispiel in der Automobil- und der Luftfahrt, dann liegt es ziemlich auf der Hand, dass wir mit der CD Adapco diese Führungsrolle in der digitalen Industrie Software oder was man auch gerne als Industrie 4.0 bezeichnet, weiter ausbauen. Und wir vergrößern übrigens damit auch den Abstand zum Wettbewerb. Der Vollständigkeit aber möchte ich noch auf zwei Portfoliothemen hinweisen, die wir ebenfalls in letzter Zeit abschließen konnten. Wir haben den Verkauf unserer 49% Anteile an Unify, an den französischen Atos-Konzern abgeschlossen. Diese Transaktion markiert, meine ich, doch einen beachtlichen Meilenstein der Geschichte von Siemens und damit die vollständige Trennung vom Telekommunikationsgeschäft. Und das war auch nicht immer eine Erfolgsgeschichte. Wir haben zudem für rund 300 Millionen Euro unsere verbliebenen Anteile an Sivantos, das ist unser früheres Hörgerätegeschäft, an die EQT abgegeben. Wir erwarten daraus auch einen Erlös für das zweite Quartal, der auch die Wertsteigerung dieses Geschäftes nach vorne hin abbildet. Nun, meine Damen und Herren, zu den Kennzahlen des ersten Quartals. Wir sind stark, glaube sehr stark, in das neue Geschäftsjahr gestartet. Und vor dem Hintergrund des doch schwierigen geopolitischen und wirtschaftlichen Umfelds meinen wir, ist das eine ordentliche Leistung. Sie kennen alle die Schlagzeilen zu Flüchtlingsströmen, zu Spannungen im Nahen Mittleren Osten, dem sogenannten New Normal in China oder natürlich auch der Entwicklung der Rohstoffpreise. Dennoch beginnen sie die harte und, ich glaube, auch manchmal schwierige Arbeit auszuzahlen. Und unser Kurs, den wir mit der Vision 2020 eingeschlagen haben, bestätigt sich weiter. Der Auftragseingang stieg auf 22,8 Milliarden Euro. Das sind immerhin starke 22%, exklusive der Währungseffekte. Und was mich ganz besonders freut und uns alle sehr freut, ist, dass jede unserer Divisionen auch zugelegt hat. Besonders zu erwähnen ist auch eine Reihe ganz erfreulicher großer Aufträge im Bereich der Energie, dort vor allem natürlich in Ägypten, aber auch in der Mobilität. Damit stehen derzeit Aufträge im Wert von 114 Milliarden Euro in unseren Bügeln. Das ist ein beachtlicher Wert. Es ist ein Wert, der so viel wie noch nie einen Auftragsbestand markiert. Nach mehreren Quartalen des organischen Umsatzrückgangs haben wir die Trendwende auch im Umsatz eingeleitet und gehen davon aus, dass wir im zweiten Quartal diese Trendwende deutlich auch nochmal verstärken und sie auch visibel wird. Der Umsatz stieg bereinigt um Währungseffekte um 4% auf 18,9 Milliarden Euro. Das Book-to-Bill, also der Quotient aus Auftragseingang zu Umsatz, liegt bei immerhin 1,21 im Faktor. Im industriellen Geschäft konnten wir den Gewinn um 175 Millionen steigern. Das ist uns ganz wichtig. Wir wollen die Gewinne steigern. Das muss nicht immer auch relativ zum Umsatz passieren. Es muss Wert geschaffen werden für die Aktionäre. Die Marge liegt trotz der Mixverschiebungen bei erfreulichen 10,4%. Und auch hier zeigen, meine Damen und Herren, die eingeleiteten Produktivitätsmaßnahmen eine zuverlässige und nachhaltige Wirkung. Das gilt insbesondere für die Projektabwicklung, die wir, das zeigen ja auch ganz deutlich die Zahlen, doch immer wieder auch und besonders im ersten Quartal weiter verbessern konnten. Der Gewinn nach Steuern machte einen großen Sprung um 42% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres auf immerhin 1,6 Milliarden Euro. Dazu haben neben dem industriellen Geschäft auch günstige Entwicklungen im nicht operativen Bereich beigetragen. Denken Sie an die Steuerquote von 21%. Man freut sich immer, wenn man einen zuverlässigen Finanzvorstand hat, der auch dort die Optimierungen für das Unternehmen herbeiführt. Die kommen nicht von alleine. Auch das, meine Damen und Herren, ist eine Leistung einer Organisation, die im Unternehmen auch beachtlich zur Wertsteigerung beiträgt. Ich möchte dabei auch, und das gilt auch schon wieder für die Finanzabteilung, so geballt, es ist ja ganz ungewöhnlich, die Leistung der Financial Services betonen mit 21,9%. Eigenkapitalrendite, meine Damen und Herren, ist es bei einem adäquaten Risikomanagement eine hervorragende Leistung. Alle Divisionen sind in der Gewinnzone und in Summe haben sie alle, und ich betone wirklich alle, zu einem gelungenen Auftakt des Geschäftsjahres 2016 beigetragen. Ich komme nun zu den einzelnen Divisionen. Ich beginne mit Power and Gas, das in einem sehr anhaltend schwierigen Marktumfeld tätig ist, das von intensivem Wettbewerb, aber natürlich auch von Überkapazitäten und letztlich in der Folge hohem Preisdruck gekennzeichnet ist. Wir antworten darauf mit unserem Programm PG 2020 und konzentrieren uns dabei, die Kostenposition zu verbessern, die Produktivität zu steigern und die Innovation voranzutreiben. Wir rücken dadurch näher an unsere Kunden. Wir fassen den Vertrieb zusammen in einen Divisionsvertrieb und die Integration von Dresser-Rand kommt sehr gut voran, insbesondere auch, wenn es darum geht, die Synergien zu erschließen und sie vielleicht auch sogar noch zu den ursprünglichen Planungen auszuweiten. Beim Auftragseingang profitierte die Division im abgelaufenen Geschäftsjahr natürlich vom Großauftrag in Ägypten, wo wir das erste Kraftwerk inklusive Service buchen konnten mit immerhin einem Volumen von 1,6 Milliarden. Das ist ein Teil des Projektes, in dem wir das gesamte Energiesystem in Ägypten modernisieren und auf eine neue Ebene stellen. Aus der vertrieblichen Neuaufstellung, und das ist uns ganz wichtig, weil der Kunde am Ende natürlich auch zählt, kommen eine ganze Reihe sehr ermutigender Signale. Wir haben weltweit allein im ersten Quartal Verträge über die Lieferung von 12 H-Klasse-Turbinen abgeschlossen. Ich spreche hier von Verträgen, von echten Aufträgen, nicht von Absichtserklärungen. Das ist oft in dem Zusammenhang auch ganz wichtig. Bei Windpower sank, und das wussten wir erwartungsgemäß, der Umsatz mit entsprechenden Auswirkungen auf die Gewinnentwicklung. Der Auftragseingang stieg hingegen kräftig. Dafür sorgte ein Großauftrag aus Großbritannien, der mit einem Volumen aus dem Offshore-Windpark Galloper, so heißt auch das Projekt, bei 1 Milliarde lag und auch einen sehr langfristigen Serviceauftrag mit beinhaltet. Ganz besonders freuen wir uns über die Turnaround-Geschichte von Energy Management. Hier konnten wir eine deutliche Verbesserung bei Auftragseingang, also im Volumen, im Wachstum und auch in der Profitabilität verzeichnen. Der Umsatz der Division stieg aus dem Auftragsbestand heraus zunächst nicht und blieb stabil. Wir stellen bei der Energy Management auch, glaube ich, sehr eindrucksvoll unter Beweis, dass wir Geschäfte auch selbst in Ordnung bringen können. Die Gebäudetechnik hatte einen fulminanten Start in das neue Geschäftsjahr, insbesondere deshalb, weil das Wachstum und die Performance bereits im vierten Quartal 2015 exorbitant war. Das Wachstum war bei Auftragseingang und Umsatz vor allem von einem deutlichen Amerika-Geschäftsanstieg geprägt. In der digitalen Fabrik liefern wir in einem momentan schwierigen, aber strukturell intakten Marktumfeld eine erstklassige Performance ab. Das, glaube ich, kann man in den Zahlen auch deutlich sehen. Wir sehen natürlich auch, dass die Nachfrage aus China schwach ist. Das trifft uns nicht unerwartet. Und diese Schwäche konnte mit einem sehr, sehr guten Geschäft, einem starken Auftragseingang aus Europa in weiten Teilen ausgeglichen werden. Wir sehen allerdings auch, dass die kurzzyklischen Geschäfte, wie erwartet, auch moderat sich zurückgebildet haben. Umso wichtiger war es, dass unser Geschäft mit der Software in der digitalen Fabrik hervorragend sich entwickelt hat. Die Software wird immer mehr auch ein Erfolgsfaktor in der Fertigung, im Engineering, und mit der Übernahme von CD Adapco werden wir genau diesen Wachstumsbereich in der digitalen Fabrik weiter stärken. Bei Process Industries and Drives ist das ein ganz anderes Bild. Wir haben dort ein neues Führungsteam mit Jürgen Brandes an der Spitze. Und dieses Team hat die Aufgabe, das Geschäft zu alter Stärke zurückzuführen. Das ist harte Arbeit, das ist sehr harte Arbeit, aber diese Division, ähnlich wie Power und Gas, mit erheblichen Strukturwandel zu kämpfen hat. Unser Mobility-Geschäft, über dessen Zukunftsgeschäft und Zukunftsfähigkeit vor allem ja immer wieder auch viel spekuliert wurde, steht heute blendend da. Das steht auch vor allem deshalb blendend da, weil wir es in den letzten Jahren von einem Zug- und einem Lokomotivengeschäft umgebildet haben, entwickelt haben zu einem digitalen Mobilitätsanbieter, der unangefochten in der Branche diese vertikale Integration abbildet. Mobility verfügt, wie auch die Power and Gas Division, über einen substanziellen Auftragsbestand und wird im Geschäftsjahr 2016 einer der größten Wachstumsträger bei Siemens sein. Die Division gewann mehrere sehr attraktive Großaufträge und nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Qualität attraktiv, quer über alle Geschäfte, zum Beispiel die Berliner S-Bahn und natürlich auch die Bahnautomatisierung in Algerien. Kommen wir zuletzt, und hier, glaube ich, kann man wirklich sagen, last but not least, zu unserem Geschäft in der Gesundheitstechnik. Unsere Medizintechnik hat auf allen Ebenen, und ich betone wirklich auf allen Ebenen, ein sehr starkes Quartal geliefert. Das zeigt sich insbesondere auch im Vergleich mit unseren Wettbewerbern. Und wir haben ja auch seit letzter Woche und heute früh diese Vergleiche sehr plastisch. Und wenn ich mir hier die Zahlen ansehe und sie auch vergleiche, dann glaube ich, kann man sagen, dass Siemens bei Healthcare wirklich das Maß aller Dinge ist. Der Auftragseingang wuchs in allen Regionen, besonders in China. Und auch der Umsatz legt erheblich zu, hauptsächlich getrieben vom Imaging-Geschäft, insbesondere auch in Amerika. Und der Gewinn dieser Division lag bei 500 Millionen Euro im Quartal wohlgemerkt. Und das ist eine sehr erfreuliche Geschichte, weil es auch zeigt, dass unsere Maßnahmen der Fokussierung der Gesundheitstechnik als Company in the Company bereits jetzt auch operativ greifen und die Division sich auf ihre eigenen Geschäfte viel stärker als bisher konzentrieren kann. Sie sehen, meine ich, sehr eindrucksvoll, dass wir sehr gut ins Geschäftsjahr gestartet sind. Wir haben allen Grund, trotz der anhaltenden makroökonomischen und geopolitischen Turbulenzen, zuversichtlich zu sein, dass das 2016 ein vergleichsweise, und vergleichsweise heißt die Grunde auch zum Wettbewerb, gutes Jahr für Siemens wird. Nach einem starken Geschäftsjahresauftakt heben wir deshalb auch unsere bisherige Erwartung für das unverbesserte Ergebnis je Aktie nach Steuern von einer Bandbreite von 5,90 Euro bis 6,20 Euro auf eine neue Bandbreite von 6 bis 6,40 Euro an. Alle weiteren Angaben der Prognose für das Geschäftsjahr 2016 bleiben zunächst unverändert. Meine Damen und Herren, in diesem Jahr begehen wir auch den 200. Geburtstag von Werner von Siemens. Wie, glaube ich, wenige andere verkörperte er Erfindergeist, er verkörperte Unternehmertum und insbesondere auch soziale Verantwortung. Seine Werte sind auch heute doch unser Anspruch. Wir bringen das mit unserem neuen Markenauftritt zum Ausdruck, den wir heute der Öffentlichkeit auch offiziell vorstellen. Der Schriftzug Ingenuity for Life steht fortan unter dem Siemens-Logo. Natürlich wird das auch Kommentare geben, warum in Englisch. Wir haben das bewusst in Englisch gemacht, weil wir auch den globalen Anspruch des Unternehmens damit unterlegen wollen. Und wenn man ihn ins Französische übersetzt, dann muss man dort auch natürlich das richtige Wort verwenden. Ingenuity for Life bedeutet für uns, dass Innovationskraft zeitlos ist, dass sie sich in den Dienst der Gesellschaft ordnen muss. Und diesen Anspruch, meine Damen und Herren, wollen wir heute und auch in Zukunft gerecht werden. Damit mein Vortrag. Und ich freue mich nun mit meinem Finanzvorstand, Herrn Thomas, auf Ihre Fragen.
Herr Einbach. Danke schön, Herr Käser. Und wir fangen gleich an. Frau Mayer, Herr Breuschert, Herr Flemig, Herr Hübner. Frau Mayer.
Ja, guten Morgen. Ich hätte drei Fragen. Zum einen haben Sie im ersten Quartal bereits Buchgewinne aus Veräußerungen von Beteiligung oder Immobilien erzielt? Und wenn ja, in welcher Höhe? Dann zum Thema Sivantos. In welcher Höhe wird da ein Buchgewinn im zweiten Quartal erwartet? Sie haben sich da mit Vorzugskapital von 200 Millionen rückbeteiligt, haben jetzt 300 Millionen erlöst. Rein rechnerisch wären das jetzt 100 Millionen. Vielleicht liegt ja auch falsch, weil Sie so schauen, Herr Thomas. Aber es war damals die offizielle Angabe, 200 Millionen Beteiligung mit Vorzugskapital. Und vielleicht auch noch eine Nachfrage dazu. Warum verkaufen Sie die Beteiligung jetzt überhaupt? Die Firma entwickelt sich sehr, sehr gut. Also lässt man da vielleicht auch nicht auch noch Geld liegen, hätte man da nicht vielleicht noch mehr Wert erzielen können, wenn man da noch länger drin geblieben wäre. Und als dritte Frage nochmal eine Frage zur EPS-Guidance, die Sie ja erhöht haben auf 6 bis 6,40. Sie vergleichen sich da ja immer mit einem bereinigten Vorjahreswert. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind die 6 bis 6,40 ja inklusive Veräußerungsgewinn. Vergleicht man da nicht, ist es nicht inkonsistent, vergleicht man da nicht Äpfel mit Birnen? Danke.
Ja, vielleicht erlauben Sie, Frau Mayer, dass ich gleich mit Ihrer ersten Frage der Reihe nach dann auch beginne bezüglich der Beteiligungs- und Immobilienergebnisse. Wir hatten im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Verwertungserlöse aus Immobilien. Also das ist nicht die Quelle unseres Ergebnisses, falls das zwischen den Zahlen die Frage gewesen wäre. Und auch bei den Beteiligungen gibt es keine signifikanten Beeinflussungen zum Positiven im ersten Quartal. Sivantos, wie Sie schon richtig erwähnt haben, ist ja ein Vorgang, der ergebnisrelevant im zweiten Quartal dann sein wird. 300 Millionen Veräußerungserlös wird leider nicht dazu führen, dass Sie dann 1:1 die Differenz in die Ergebnisrechnung übernehmen können. Insofern, wenn Sie die Zahl, die Sie nannten, eher halbieren, kommen Sie in die richtige Dimension. Ja, bezüglich der EPS-Guidance ist es natürlich so, dass wir erstmal uns sehr stark auf das erste, über das Quartal gefreut haben, das ja sehr erfreulich verlaufen ist. Und Herr Käser hat ja ausgeführt, dass auch das operative Geschäft uns gut vorangegangen ist. Natürlich ist es auch so, dass sich die einzelnen Punkte, die sich unterhalb des industriellen Geschäftes befinden, also below the line, wie wir das nennen, erfreulich entwickelt haben. Aber wir gehen schon davon aus, dass das Momentum, in das wir auch investiert haben und nicht zu knapp, sich in den Folgequartalen aus dem operativen und aus den Items below the line speisen wird. Sie haben implizit zwischen die Zeilen ja auch die Frage gestellt, kommen Sie denn mit Ihren Maßnahmen voran? Das haben Sie zwar nicht ausgesprochen, aber ich nehme das mal gleich vorweg. Also wir hatten Ihnen letztes Jahr zum vierten Quartal ja berichten dürfen, dass wir bereits 400 Millionen ergebniswirksam aus der Milliarde vereinnahmen konnten. Wir hatten Ihnen angekündigt, dass wir davon ausgehen, dass wir im Geschäftsjahr 2016 in Summe dann über die beiden Jahre aufgelaufen zwischen 800 und 900 Millionen landen werden. Und ich kann Ihnen sagen, dass das erste Quartal diesen Kurs voll unterstrichen hat. Es ist natürlich viel zu früh, um jetzt darüber zu spekulieren, ob es am Ende des Jahres vielleicht 10 oder 20 Millionen mehr als die Obergrenze sein könnten. Da müssen Sie uns noch ein bisschen Zeit geben. Wir wollen nicht spekulieren, sondern mit harten Fakten überzeugen. Wie bitte? Ja, also erstmal ist es natürlich so, dass wir das Rein und Raus nicht dann noch bemessen, wie gerade die aktuelle Geschäftslage ist, sondern wir haben die 5 strategischen Imperative, die wir jeder unserer Portfolio- und auch Investitionsentscheidungen unterwerfen, auch in dem Fall durchdekliniert, wenn Sie so wollen. Und es gilt nach wie vor, dass dieses Geschäft nicht im Fokus unserer strategischen Absichten steht. Sie sehen, dass wir unser Portfolio konsequent in die Richtung umbauen, in die wir Sie auch geguidet haben, nämlich Digitalisierung unseres Kerngeschäfts und Arrondierung, wo wir große Wachstumschancen mit substanziellen und nachhaltigen Profitpools dahinter sehen. Und eine kleine Equity-Beteiligung, wenn ich das so nennen darf, ist garantiert kein strategischer Fokus. Deshalb ist es immer eine Frage, ob man den optimalen Zeitpunkt erwischt. Das weiß man immer erst hinterher. Wir glauben, dass wir den richtigen Zeitpunkt gewählt haben.
Herr Breuschert, danach Herr Flämig. Bitte warten, nehmen Sie das Mikrofon. Dankeschön.
Zwei Lernfragen bitte, die Herren, zum Ergebnis die Aktie, zur Prognoseerhöhung. Das Ergebnis die Aktie schließt bei Ihnen ja auch immer Veräußerungsgewinne ein. Können Sie die jetzt schon mal beziffern, wie viel von diesem Ergebnis die Aktie Stand heute sind Veräußerungsgewinne und wie viel kommt da vielleicht noch dazu? Eine generelle Lernfrage, wenn die Profitabilität die gleiche bleibt, also Marge, industrielles Geschäft 10-11%, wie kann man denn beim Ergebnis so zulegen? Können Sie was erklären, dass ich es auch verstehe? Und die dritte Frage wäre dann Iran. Da haben Sie ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Mittlerweile sind die Sanktionen aufgehoben. Können Sie uns da ein Update geben, wo Sie stehen? Vielen Dank.
Herr Thomas?
Ja, zur Frage EPS und wie viele Veräußerungsgewinne könnten sich darin befinden, Herr Breuschert. Mit den Veräußerungsgewinnen ist es natürlich so, dass man erstmal veräußern muss, um zu wissen, wie viel man denn gewinnen würde. Aber ich hatte ja auf die Frage von Frau Mayer bereits geantwortet, dass wir unsere Prognoseanhebung nicht auf die Hoffnung, Veräußerungsgewinne zu bestimmten Zeitpunkten zu erzielen, gebildet haben, sondern weil wir einen sehr vielversprechenden Start operativ wie below the line im ersten Quartal hatten und dass wir davon ausgehen, dass wir dieses Momentum halten können. Ich hatte auch schon ausgeführt, dass wir mit unseren Einsparbemühungen die Milliarde an Savings im Geschäftsjahr 2016 beinahe vollständig zu erreichen, gut vorankommen. Das ist ein weiterer wichtiger Datenpunkt für uns. Und auch bei der Verbesserung der Profitabilität unserer sogenannten Underperforming Businesses, die wir unter besondere Beobachtung, wenn Sie so wollen, gestellt haben, machen wir die Fortschritte, die wir uns vorgenommen haben. Jetzt haben Sie mit der Beziehung zum Profitabilitätskorridor, den wir mit 10-11% vorgegeben haben, eine Brücke geschlagen, die nicht 1:1 vergleichbar ist, logischerweise. Aber der Spielraum zwischen 10-11%, Sie erinnern sich, wir haben im letzten Geschäftsjahr mit 10,1% in Summe abgeschlossen, haben jetzt ein gutes erstes Quartal mit 10,4% operativ beenden können. Der Spielraum nach oben gibt noch genügend Luft her und wir würden uns auch in der oberen Hälfte des Korridors am Ende des Jahres bestens aufgehoben fühlen. Hätten wir das Gefühl, dass wir darüber hinausschießen würden, würden wir Sie rechtzeitig davon informieren, gäbe es keinen Grund für uns, das zurückzuhalten.
Ich würde vielleicht dann das Thema Iran beantworten wollen, bevor wir das machen, vielleicht nochmal Herr Breschert. Sag mal so, die Annahmen über Veräußerungsgewinne haben sich gegenüber der alten Prognose nicht verändert. Was im Umkehrschluss heißt, dass das nicht maßgeblich war dafür, dass wir dort eine Veränderung der Einschätzung für unsere Jahresprognose des Gewinns pro Aktie vorgenommen haben. Das sollte dann auch die Mutmaßungen klarstellen, wenn es darum geht, warum wir jetzt die Prognose angehoben haben. Was den Iran angeht, da hatte ich vor einiger Zeit schon deutlich gemacht, dass wir hier sehr überlegt und auch nicht überstürzt diesen Markt analysieren. Wir hatten dann, als sich das politisch auch erfreulicherweise in die Richtung entwickelt hatte, wo wir heute sind, natürlich auch mit unseren Geschäftspartnern, mit den Kunden Gespräche geführt. Sie haben davon berichtet oder gelesen, je nachdem, dass wir eine Absichtserklärung in der Mobilität bereits unterschrieben haben mit einem doch beachtlichen Volumen von je nach Servicedauer von bis zu einer 1,5 Milliarden Euro. Und natürlich öffnet der Iran eine ganze Menge Chancen und das wird nicht die letzte Absichtserklärung gewesen sein. Aber wir werden da auch nichts überstürzen. So wie wir das auch gemacht haben, als eben diese Embargo-Richtlinien gegolten haben. Wir orientieren uns in aller Regel an den deutlich strengeren amerikanischen Standards. Und wir werden die Dinge eins nach dem anderen abarbeiten. Ich glaube, dass Iran wieder Bestandteil der Weltgemeinschaft ist, auch im politischen Umfeld und im Handel, ist eine erfreuliche Entwicklung. Und davon wird auch die Wirtschaft in der Welt profitieren. Das gilt im Übrigen auch für Kuba. Das ist ja nicht der Iran alleine, der natürlich eine ganz andere wirtschaftliche Komponente hat. Und ich darf auch nur noch mal Ihre Aufmerksamkeit, weil Sie Fragen ja immer wieder im Raum stehen, darauf lenken, dass Iran natürlich eines der Länder ist, die Milliarden Bedarf haben für den Ausbau oder Wiederaufbau auch der Öl- und Gasindustrie. Iran hat mit Abstand das größte Gasfeld auf der Welt, das es heute kaum fördert. Sie wissen vielleicht auch, dass die Gasverflüssigung eines der größeren Wachstumsgebiete im Öl- und Gassektor ist. Es wird ja immer nur gerne über den Ölpreis diskutiert, über die Möglichkeiten, dass günstiges Gas technologisch hochwertig umgewandelt wird in Flüssiggas und dann dort transportiert wird nach Japan, Korea. Das wird da häufiger vernachlässigt. Aber wenn wir Öl- und Gasindustrie bedienen, dann bedienen wir beides. Und wenn ich heute sehe, welche Möglichkeiten sich gerade mit diesen riesigen Anlagen in der Gasverflüssigung ergeben, und wir haben mittlerweile die Produkte und das, was es braucht, um dort auch ein ernsthafter Wettbewerber sein, auch in der Technologie, dann meine ich, haben wir sehr viele Vorteile uns erarbeitet in der letzten Zeit, um genau dort jetzt auch tätig sein zu können und auch erfolgreich dort Aufträge und Kundennutzen zu schaffen.
Nächste Frage, Herr Flämig, bitte.
Ich hätte drei Fragen insgesamt. Medizintechnik, Osram und zweites Quartal. Zur Medizintechnik, Herr Kehrer, Sie hatten gesagt, dort sei Siemens das Maß aller Dinge. Das wird heute auch die Hauptversammlung sicherlich beschäftigen. Was ist die Zukunft bei der Medizintechnik? Ist müßig zu fragen, welche konkreten Überlegungen dort existieren. Was mich interessieren würde, Ist es für Siemens überhaupt möglich, von der Statik des Unternehmens her auch auf Teile eines so konstanten Gewinnbringers zu verzichten? Zweite Frage zu Osram. Haben Sie sich mit der neuen Strategie dort arrangiert? Und wenn nein, was ist zu tun? Dritte Frage zum zweiten Quartal. Sie hatten deutlich gemacht, Herr Käser, dass Sie beim Umsatz eine Trendwende erwarten, die im zweiten Quartal noch deutlicher ausfällt. Bei der operativen Marge klangen Sie insgesamt, Herr Thomas, auch sehr optimistisch. Wie ist denn das zweite Quartal bisher gelaufen aus Ihrer Sicht? Danke.
Ja, also die Medizintechnik, ich meine, wir freuen uns einfach darüber, wenn gute Leute hart arbeiten und dabei auch noch erfolgreich sind. Und das ist ein ausdrückliches Lob an die Medizintechnik, die ja auch mit der Verselbstständigung eine ganze Reihe von Arbeit hatte, die nicht unbedingt dem Markt hilft, sondern die sich selbst organisiert. Insofern sind wir sehr stolz, auch wenn wir uns, wie gesagt, auch mit dem vergleichen, was letztlich auch das Maß der Dinge ist. Ich sage das nochmal, es ist ja auch viel darüber geschrieben worden, nämlich der Wettbewerb. Und wir sehen einfach, dass wir hier im Imaging, also in der bildgebenden Technologie, führend sind. Und es ist insbesondere wichtig, dass unsere Kunden das auch so sehen. Und das tun sie mit ihren Kaufentscheidungen. Das ist insbesondere deshalb sehr erfreulich auch, weil die Diagnostik, also der zweite Standbein der Gesundheitstechnik, nicht so gut performt hat im ersten Quartal, auch nicht im vierten Quartal, weil wir dort dabei sind, im Augenblick auch, was die Plattformoptimierung angeht, neue Wege zu gehen. Das heißt also im Klartext haben wir eine ganze Menge auch noch in der Pipeline, wenn Sie so wollen, dort die Stärke auch entsprechend gegenüber dem Markt zu zeigen. Und das freut uns ganz besonders. Von Verzichten hat eigentlich niemand was gesagt. Alles, was wir gesagt haben, ist, dass wir das Geschäft mit Gesundheitstechnik auf neue selbstständige Beine stellen, um stärker zu fokussieren auf die Technologien, auf die Märkte, die anders sind im Marktzugang als der Rest des Elektrifizierungsgeschäftes, das sich anders ausprägt in der Automatisierung als der große Rest und das auch in der Digitalisierung zur Art Verwandtschaften hat, wie die Datenanalyse, die Cloud-Strategie, aber doch anders auch reagieren muss. Denken Sie an das Thema Personaldaten, das sind Patientendaten, Datenschutz, regulatorische Anforderungen. Das ist eine ganz andere Welt, auch in der Bewältigung der Digitalisierung in der Gesundheitstechnik, als das zum Beispiel bei Turbinen oder bei Fertigungsautomatisierung ist. Und wenn das heute noch gefragt wird in der Hauptversammlung, dann kann man eigentlich den gleichen Sprechzettel nehmen vom letzten Jahr, weil der immer noch gilt. Was Osram angeht, ich meine, ist aus meiner Sicht eigentlich alles gesagt. Mehr fällt mir dazu auch im Augenblick nicht ein und das ist auch, glaube ich, gut so. Das zweite Quartal, das wird im Umsatz die Trendwende deutlich zeigen. Das kann man deshalb schon relativ gut sagen, weil der Auftragsbestand in weiten Teilen auch terminiert ist. Das wird jetzt nicht spektakuläre Wachstumsraten geben, aber es ist eine Trendwende. Und das ist uns wichtig, weil wir eben auch gesagt haben, dass nach Jahren der strategischen Ausrichtung, der Konsolidierung, auch die Innovationsanstrengungen, die Marktanstrengungen, die im Übrigen ja, was die Kundenzufriedenheit angeht, sehr erfreulich sind, sich auch in einem Wachstum niederschlagen müssen. Deshalb arbeiten wir die Dinge Tag für Tag ab. Wir arbeiten hart, wir arbeiten konzentriert. Der Konzernumbau ist in der Hauptsache abgeschlossen. Und diese frei werdende Energie werden wir jetzt noch stärker in den Markt und in die Innovation auch entsprechend investieren.
Meine Damen und Herren, die Zeit rennt uns ein bisschen weg. Ich muss jetzt gucken, ob wir noch alle Fragen aufnehmen können. Herr Webb bzw. Ihre Kollegin als Nächste und dann Herr Hübner noch und dann gucken wir weiter. Mikrofon zu, ich weiß nicht, Herr Webb oder Ihre Nachbarin?
Guten Tag, Herr Reser, Herr Thomas, Herr Heimach. Ich wollte nur kurz fragen, wie das läuft mit dem Personalwechseln, also dass mehr Stellen außerhalb von Europa geschaffen werden. Ich habe den Eindruck, dass vielleicht ist es schwierig, besonders im Gasturbinengeschäft, vielleicht neue Arbeitsstellen in der Produktion außerhalb von Europa zu schaffen. Und zweite Sache, sind Sie wirklich sicher, dass Sie nichts mehr über Ausland sagen können? Denken Sie, dass Herr Berlin wirklich der richtige ist, um Wertschöpfung für Investoren bei Ausland zu schaffen?
Also der Personalwechsel, ich meine, der ist ja im vollen Gange. Ich darf nochmal erinnern, dass wir im letzten Jahr, 2015, Geschäftsjahr, 33.000 Leute neu eingestellt haben, weltweit, davon übrigens auch 4.500 in Deutschland. Das ist ja, glaube ich, eine beachtliche Zahl. Man hätte das ja auch nicht müssen, wenn man glaubte, das wäre anders besser. Das Thema Gasturbinen, kann nur noch mal sagen, der Marktanteil von großen Gasturbinen ist im letzten Geschäftsjahr von 25% gestiegen. Und der wird in 2016 weiter steigen. Also insofern sind wir doch dort auch ziemlich gut unterwegs, dass der Markt umkämpft ist, dass man sich bei jedem Projekt immer wieder in bekannter Runde trifft. Das ist offensichtlich. Aber ich glaube, wir haben hier einen guten Anteil wieder gewinnen können dessen, was uns über einige Zeit auch verloren ging. Ja, und wie ich schon sagte, bei Osram ist eigentlich alles gesagt.
Herr Hübner.
Ich hätte noch zwei kurze Nachfragen und eine dritte Frage, die bezieht sich auf Dressarand. Können Sie sagen, wie sich das Geschäft auch inklusive des Verdichtergeschäfts von Siemens im Quartal entwickelt hat? Die zweite Frage zum Umsatz, eine Nachfrage. Sie haben gesagt Trendwende. Kann ich also davon ausgehen, dass im Gesamtjahr das Umsatzwachstum höher ausfällt als im ersten Quartal? Und ja, im Grunde hätte ich zu Osram auch noch Nachfrage, aber da scheinen Sie nicht recht zu mögen.
Das kommt ja auf die Frage an.
Ja, ich hatte im Grunde dieselbe Frage, ob der Vorstandsvorsitzende von Osram das Vertrauen des Großaktionärs Siemens genießt.
Also, bevor Herr Thomas die Dressarentzahlen nochmal alle sortiert. Also, ich könnte davon ausgehen, dass das organische Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr größer ist als das organische Umsatzwachstum im ersten Quartal, im Jahresvergleich. Das, glaube ich, ist eine sichere Wette. Und was das Osram-Thema angeht, wichtig ist, glaube ich, dass man als Management das Vertrauen der Kunden und der Investoren genießt. Und wichtiger sind die Kunden. Und dazu, glaube ich, sollte man jetzt auch nicht mehr sagen, als wirklich dahinter ist. Weil Osram hat gute Technologien, ist eine gute Firma und hat all die Möglichkeiten, im Markt erfolgreich zu sein. Also es gibt überhaupt keinen Grund hier, besorgt zu sein, dass die Möglichkeiten nicht da sind. Man muss sie natürlich aber auch nutzen. Und insofern, glaube ich, ist das auch ganz gut, wenn da jetzt jeder nach besten Möglichkeiten versucht, auch den Markt zu bedienen und Werte zu schaffen.
Herr Thomas? Ja, was Dressarent anbelangt, ist für uns natürlich und wahrscheinlich auch für Sie die wichtigste Frage, wie kommen wir denn mit der Integration gut voran? Entsprechen die Möglichkeiten, die wir da zu heben gedenken, immer noch den Plänen, und das kann ich uneingeschränkt bejahen. Wir kommen da gut voran. Die Teams finden sich und finden auch zunehmend die wechselseitigen Chancen, die man sich eröffnen kann im täglichen Geschäftsleben. Es ist so, dass wir, das hatten wir auch angekündigt, mit Integrationsaufwendungen rechnen und auch Restrukturierungsbedarf haben. Sie haben in den Unterlagen ja gesehen, dass wir unter der Division Power and Gas Restrukturierungen in Größenordnung von 20 Millionen getätigt haben. Die kommen aus diesem Geschäftsumfeld. Die Integrationsaufwendungen belaufen sich so auf ungefähr 13 Millionen Euro im ersten Quartal. Und wir sind damit absolut aufgespurt, um das zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben mit den Integrationsbemühungen. Es ist natürlich so, und das haben Sie aus Ihrem täglichen Leben genauso klar vor Augen wie wir, dass die aktuelle Marktsituation Investitionen im größeren Stil, Neuinvestitionen bei den Kunden eher spärlich gemacht haben.
Deshalb überrascht Sie es sicher nicht, dass der Auftragseingang den Umsatz nicht übertroffen hat in diesem Geschäft im ersten Quartal. Was aber besonders gut ist an der Situation, ist, dass wir einen klaren Datenpunkt als Beleg dafür haben, dass die Widerstandskraft in diesem Geschäft auch sehr hoch ist, weil ein großer Anteil sich wiederholenden Servicegeschäfts hier stattfindet. Wir haben eine sehr beeindruckende Kundenbasis mit der Akquisition von Dresserrent in unser Unternehmen übernehmen können. Und die Kombination mit unserem bestehenden Kompressorengeschäft schafft ein Unternehmen in der Größenordnung 3 Milliarden mit einem hohen Anteil an Serviceopportunitäten, sich wiederholenden und auch gutmarschigen Geschäft. Deshalb sehen wir uns im ersten Quartal da trotz der widrigen Rahmenbedingungen durch den niedrigen Ölpreis in dem Investitionsgebaren unserer Kundenbasis auf einem guten Wege. Und langfristig wird es mit Sicherheit so sein, dass die Kombination dieser Vertrauensbasis in der Breite, in der Kundenlandschaft kombiniert mit technologischen Angeboten zur Produktivitätssteigerungen auch im Neugeschäft an dieser Stelle den Profitpool in diesem Umfeld nachhaltig auf hohem Niveau halten wird.
Wir sehen ja, wenn ich das ergänzen darf, wir sehen ja bei dem Ölgeschäft, da schauen wir nicht so sehr auf den Preis, sondern wir gucken eher auf den Verbrauch, weil die Frage nach der Verbrauchsentwicklung eigentlich den Umstand beantwortet, ob das Geschäft strukturell intakt ist. Würde der Verbrauch sinken, dann meine ich, hätte man ein Thema. Aber ich darf dann erinnern, dass der Verbrauch von Öl auf der Welt kontinuierlich steigt, von etwa 88 Millionen Barrels auf 92 Millionen Barrels pro Tag in 2015 und die neueren Zahlen Richtung 16 jetzt gehen in Richtung 94 Millionen Barrels pro Tag. Das heißt also, der Bedarf steigt. Und ich hatte jetzt auch in Davos Gelegenheit, mit einigen großen, sehr großen Automobilherstellern zu reden in den USA. Und mit deren Vorstandsvorsitzenden, und die sagten mir, sie hätten noch nie so viele Bestellungen für die großen Pickup-Trucks gehabt wie in den letzten Monaten und Quartalen. Die sind jetzt nicht besonders verbrauchsfreundlich. Aber das zeigt im Grunde eigentlich, dass vor allem auch der amerikanische Konsument das, was er an der Tankstelle spart, investiert in großvolumige Fahrzeuge. Die wird man aber jetzt nicht gleich wieder verkaufen, wenn der Preis wieder steigt. Also das ist ganz wichtig. Ist der Verbrauch intakt? Ist das Geschäft strukturell intakt? Natürlich werden die Investitionsvorhaben in beiden Teilen verschoben, wenige aufgehoben. Aber wissen Sie, wenn Sie an das Thema Beförderung von Öl denken, das ja verbraucht wird, dann spielt das für den Service des Kompressors keine Rolle, ob das Öl, das in der Pipeline transportiert wird, $30 kostet oder 60. Solange man transportiert und fördert, muss man letztlich den Kompressor betreiben und ihn natürlich auch in gutem Zustand halten. Und deshalb ist auch dieses, was man so gerne als Aftermarket-Geschäft bezeichnet, sehr robust und hilft in weiten Teilen auch die zugegeben sehr schwache Nachfrage für das neue Geschäft einigermaßen zu kompensieren. Und über das Thema Gas hatte ich Ihnen ja schon ausführlich berichtet.
So, ich habe noch eine letzte Frage, Herr Bühnemann.
Ja, Nils Bühnemann, TV2 Denmark. Im Bereich Wind Power and Renewables gab es einen Rückgang beim Umsatz und auch beim Profit. War das nur eine Delle oder muss man sich da echt Sorgen machen? Und wie sehen Sie den Ausblick für diesen Bereich?
Ja. Also, da müssen Sie sich keine Sorgen machen, wir auch nicht. Wir wussten, dass der Umsatz saisonal bedingt aus der Struktur des Auftragsbestandes, des terminierten Auftragsbestandes heraus in etwas so kommen würde, wie sich das jetzt auch abgebildet hat und dann natürlich auch die Ergebnisseinflüsse aus einer Umsatzveränderung. Für uns ist wichtig, dass der Auftragseingang stimmt, weil Auftragseingang ist heute im Grunde auch Synonym für späteren Umsatz. Es gibt nur ganz wenige Projekte, Sistierungen. Insoweit sind wir damit zufrieden, wie wir uns im Markt behaupten. Das ist nicht mehr 100% Marktanteil, das versteht man auch von der Kundenseite her, aber wir sind doch noch sehr gut unterwegs und es ist vollkommen klar, dass wir auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien mindestens in gleicher Weise nach vorne investieren und auch die Marktpositionen stärken, als das in der fossilen Kraftwerkstechnik weiterhin der Fall ist. Ich glaube, die Welt muss auf beiden Beinen stehen. Und dazwischen wird die Speichertechnologie einmal eine große Rolle spielen. Und wenn man diese Dinge so sortiert, was heute notwendig und morgen möglich ist, dann glaube ich, kann man auch auf eine sehr gute Art und Weise die Energiestrategie der Welt ordentlich zu bedienen.
Meine Damen und Herren, damit konnten Sie alle Ihre Fragen stellen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, im Medienarbeitsraum den Analysten-Call ab 8.30 Uhr live zu verfolgen. Vielen Dank für Ihr Kommen. Wir haben eine HV vor uns den ganzen Tag. Sie sind herzlich willkommen, die weiter zu verfolgen. Und am 4. Mai veröffentlichen wir die Zahlen zum zweiten Quartal. Herzlichen Dank.